offene Tür. Wir haben gehört, ein neues Jahr beginnt, ein neues Kirchenjahr. Und an so einem Übergang könnte man ja mal fragen, wie geht es eigentlich unserer Gemeinde gerade so? Wie ist die im Moment so einzuschätzen? Und je nachdem, wen man fragen würde, würde man vermutlich verschiedene Antworten bekommen. Vielleicht auch je nachdem, wer fragt. Wäre doch mal spannend, was Jesus darauf antworten würde. Auf diese Frage, was findet er gut? Wo ist Änderungsbedarf? Welchen Rat gibt er uns, was jetzt dran ist? Jesus hat das mal so gemacht, nicht über die Gemeinde Niederschönhausen, sondern über eine Gemeinde in Kleinasien und über 6 weitere Gemeinden in Kleinasien. Und er hat diese Einschätzung über die Gemeinden dem Seher Johannes übermittelt, der verbannt war auf eine Insel im Mittelmeer, auf die Insel Patmos. Und er hat diese Botschaften aufgeschrieben für die Gemeinden. Deshalb nennt man sie auch Sendschreiben. Über eins davon möchte ich heute predigen. Eins ist Predigtext. Eine Botschaft von Jesus an die Gemeinde in Philadelphia. Das liegt nicht in Amerika, sondern heute auf dem Gebiet der Türkei. Und die Stadt heißt heute Alassehir. Habe ich vorher noch nie gehört, aber muss ja auch nicht. Nun könnte man sagen, das ist ja schön für die Gemeinde dort, aber was hilft das uns? Wir sind eine andere Gemeinde, wir sind nicht Philadelphia im ersten Jahrhundert, wir sind die Gemeinde in der Beuthstraße. Richtig, das waren bestimmte Gemeinden in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten inneren Verfassung. Und da können wir uns nicht einfach jeden Schuh anziehen. Einerseits. Andererseits sind diese Schreiben aber eben nicht nur für diese 7 ursprünglichen Empfängergemeinden gedacht, exklusiv. Sonst hätte sie Johannes nicht aufnehmen brauchen in sein Buch, in die Offenbarung des Johannes. Das geht auch aus den Botschaften selber hervor. Der letzte Satz, der lautet jedes Mal: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Den Gemeinden. Nicht nur der einen, von der die Adresse vorne draufsteht. Und auch die Zahl, 7 Gemeinden. 7, die Vollzahl. Das bedeutet Vollständigkeit. An 7 Tagen hat Gott die Welt geschaffen, vollständig. Und die 7 Gemeinden, die stehen auch stellvertretend für die ganze Kirche weltweit. Und insofern geht es uns durchaus etwas an, was Jesus dieser Gemeinde in Philadelphia mitzuteilen hat. Auch wenn unser Zustand ein anderer ist, unsere Situation eine andere ist. Beispiel aus meiner Lehrzeit als Holzbildhauer. In der Berufsschule war unsere Hauptbeschäftigung die meisten Stunden ging es um Zeichnen und Modellieren. Da saßen wir also jeder an seinem Block oder standen am Modellierbock und haben an unseren Sachen gemacht. Und hin und wieder ist der Lehrer so rumgegangen, hat eine Runde gemacht und hat hier und da was zu unseren Werken gesagt, hat uns auf Fehler aufmerksam gemacht, hat uns Hinweise gegeben, worauf wir achten sollen und wie wir was Bestimmtes hinkriegen könnten. Und wenn der jetzt mal angenommen gekommen ist und sagt etwas zu meiner Nachbarin, zu ihrer Figur, also ich meine jetzt die Figur, an der sie modelliert, dann habe ich das natürlich mitgesehen und mitgehört, kurz aufgehört, rübergelauscht. Das, was die gemacht hat, das war nicht meine Plastik, die war anders. Aber trotzdem war das aufschlussreich. Habe ich dann manchmal, nachdem ich das mitgehört habe, meine Arbeit nochmal überprüft und etwas verbessert. Ich habe mitbekommen, worauf legt der Wert, was geht, was nicht, wie kann man es machen. Und diese Chance haben wir auch als Gemeinde. Wenn wir zuhören, was Jesus den 7 Gemeinden in Kleinasien sagt, wie er sie einschätzt, welchen Rat er ihnen gibt. Es ist nicht unsere Gemeinde, deswegen müssen wir fragen, dieses Lob, gilt das auch uns? Und jener Fehler, ist der bei uns auch gerade zu finden? Oder eher nicht? Auf dem Kuvert dieser Sendschreiben stehen also zwei Adressen. Zum einen steht da drauf, Gemeinde in Philadelphia, Ende des ersten Jahrhunderts. Zum zweiten, alle Gemeinden überall zu allen Zeiten, also auch unsere Gemeinde in der Beuthstraße 2022. Und wenn man genau hinsieht, steht da sogar noch klein drunter eine dritte Adresse, nämlich deine. Du und ich als einzelne Personen. Der letzte Satz ist ja, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun hat eine Gemeinde nicht ein Ohr, sondern die hat viele Ohren von den Leuten, die da Mitglied sind, die zu der Gemeinde gehören. Das ist eine Einzahl. Hören können wir nur als Einzelne. Wir können hören für uns, wir können hören für unsere Gemeinde, für unser persönliches Leben. Auch mit der Frage, was trifft da im Moment ins Schwarze? Was ist im Moment weniger für mich gedacht, für uns gedacht? Also, unsere Adresse steht da auch mit drauf. Stellen wir uns also daneben, hören zu, wie Jesus zu einer anderen Gemeinde spricht, wie er sie einschätzt und berät. Und hören das mit dieser Frage, was davon passt für uns? Ich lese aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 3, die Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine Tür vor dir gegeben, eine geöffnete, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Warten auf mich bewahrt hast, werde ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme schnell. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ihr merkt schon, das ist dicht. Das ist auch viel, das ist mehr als in eine Predigt passt. Deshalb greife ich etwas heraus. Einen Vers erstmal, Vers 8. Da geht los. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Dieser Satz, der gilt für alle drei Adressen. Deine Werke, Gemeinde in Philadelphia, deine Gemeinde in der Beuthstraße, deine Werke, du und ich persönlich. Ich kenne. Das kann tröstlich sein. Jesus kennt unsere Werke. Auch die, die kein anderer sieht oder kennt oder beachtet. Jesus beachtet sie. Er nimmt Notiz von ihnen, von deinen Bemühungen. Sieht doch keiner. Stimmt nicht. Einer sieht mindestens. Das kann tröstlich sein. Vielleicht auch erschreckend, oder beides. Ich kenne deine Werke. Da steht nicht, ich kenne deine Gedanken. Ich kenne deine guten Absichten. Ich kenne deine Werte, denen du dich verbunden fühlst. Das auch. Das kennt er alles auch. Aber das Entscheidende ist, ich kenne deine Werke. Das, was herauskommt aus all dem, aus diesen Gedanken und Werten und sonst was, was du dann tatsächlich tust. Gedanken, Absichten, Werte, die wirklich gelten, die werden zu Werken, die werden zu Taten. Jetzt kommen aber nicht gleich diese Werke, sondern es kommt etwas anderes. Es kommt zuerst etwas, was Jesus für die Gemeinde tut. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Da haben wir wieder die Tür, eine geöffnete Tür. Auch das kennzeichnet eine Gemeinde. Nicht nur die Werke, die sie tut, sondern das, was Jesus für sie tut, das zuallererst. Das, was er ihr vor die Füße legt, die Tür, die er vor ihr öffnet. Und in diesem Fall, nochmal in der wörtlichen Reihenfolge, siehe, also Achtung, ich habe gegeben vor dich eine Tür, eine geöffnete, die niemand schließen kann. Da tritt dann die Sache mit unseren Werken erstmal doch in die zweite Reihe. Manches können wir tun, vieles können wir nicht tun. Und diese Tür, von der hier die Rede ist, die machen wir nicht hoch und dieses Tor machen wir nicht weit. Das ist eine Tür, die Jesus für uns öffnet und offen vor uns hinstellt. Viele Türen können wir auch nicht öffnen. Die Tür, um ihn zu empfangen, wohl. Daran denken wir im Advent. Und dann gibt es Türen, die können wir nicht öffnen, aber wenn wir aufmerksam sind, können wir sie entdecken. Er hat eine hingestellt und geöffnet. Man kann das bedauern, dass wir oft das Entscheidende nicht bewirken können. Aber ich finde, das ist auch eine Entlastung, dass wir das Entscheidende oft auch eben nicht bewirken müssen. Und das, was wir nicht tun können, das tut Jesus. Und dann sagt er, Achtung, guckt mal, da vor euch, da ist eine Tür. Und die habe ich für euch geöffnet. Und ich halte sie auch offen, sodass niemand anders, der versucht, die wieder zuzumachen, die zukriegt. Also das tut er, könnten wir sagen, schön, wenn er das macht, dann haben wir dann also gar nichts zu tun. Mit dem, was wir tun, das ist also dann doch nicht so wichtig, könnten wir folgern, aber das stimmt auch nicht. Das merken wir in dem nächsten Vers, dann kommt nämlich ein Denn. Auch wenn wir das nicht in der Hand haben, dass so eine Tür aufgeht, es kommt ein Denn, also es gibt durchaus Bedingungen, die eine offene Tür wahrscheinlicher machen. Gott schenkt Möglichkeiten, aber manchmal müssen wir dafür Platz schaffen, müssen wir den Weg freiräumen zu dieser Tür. Und wenn wir uns das auch wünschen, eine geöffnete Türen vor uns, die Jesus selber offen hält, dann ist es natürlich ganz spannend, was jetzt kommt. Nach diesem Denn, was das wahrscheinlicher macht. Genau genommen steht nicht nur ein Denn, sondern drei. Und die gucken wir uns jetzt an. Das erste Denn, was ist es, was wir dazu tun können? Eine Überraschung. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine Tür vor dir gegeben, eine geöffnete, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft. Das ist jetzt eine komische Begründung. Müsste das nicht heißen, ich habe eine offene Tür vor dir gegeben, obwohl du eine kleine Kraft hast? Du hast eine kleine Kraft. Die Gemeinde in Philadelphia kann offenbar mit nichts so richtig glänzen. Das steht hier so knapp, nichts Näheres. Was das im Einzelnen bedeutet, hatte die wenig Leute, war die in ihren Mitteln knapp, finanziell, ging es um die Herkunft der Mitglieder oder was auch immer. Auf jeden Fall hatte die Gemeinde wohl nur kleine Wirkungsmöglichkeiten. Die hatte keinen großen Einfluss Aus Sicht der Stadt war die wahrscheinlich ziemlich bedeutungslos von außen gesehen. Siehe, ich habe eine Tür vor dir gegeben, eine geöffnete, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft. Was ist mit diesem Denn? Heißt das, Gott will das so, dass wir wenig Kraft haben? Sollen wir uns vorsichtshalber zurückhalten? Das bestimmt nicht. Es ist ja auch kein Lob, es ist einfach eine Feststellung. So ist das gerade bei euch. Das ist sicher nicht die Voraussetzung, dass Gott uns Türen öffnet. Aber jedenfalls ist es auch kein Hindernis dafür. Und eine gewisse Kraft haben sie ja schon. Zum Beispiel, um durch diese offene Tür hindurchzugehen. Wenn sie davor sitzen bleiben und die angucken und sagen, ach, ist ja interessant, wie der Türrahmen von der anderen Seite aussieht, dann ist es gleich, ob die Tür offen ist oder zu, dann ändert das nichts. Wo Gott handelt, kommt es nicht darauf an, wie stark seine Gehilfen sind. Eine kleine Kraft steht hier und das ist übrigens auch etwas anderes als kleiner Einsatz. Die Kraft, die sie haben, die setzen sie ein. Das kann durchaus anstrengend sein. Das kann durchaus fordernd sein. Und das nimmt Gott ihnen nicht ab. Der schubst sie nicht durch die Tür, die er da geöffnet hat. Da müssen sie schon selber durchgehen. Der nimmt uns nicht ab, was wir selber machen können. Also eine kleine Kraft, nicht unbedingt ein Vorteil, aber für Gott kein Hindernis. Einen Vorteil kann sie allerdings schon haben. Wer eine kleine Kraft hat und wer das weiß, der kommt nicht so schnell auf die Idee, ich komme eigentlich ganz gut auch ohne Gott aus. Wir kommen eigentlich auch ganz gut ohne Gott aus. Das läuft. Wir kriegen das hin. Wer keinen Rambock hat, der guckt vielleicht aufmerksamer, wo eine Tür aufgeht oder ein Türchen, wo Gott eine Tür öffnet. Und der kommt womöglich mit seiner kleinen Kraft weiter als einer, der mit großer Kraft gegen die Wand rennt oder gegen eine Tür, die im Moment nicht aufgehen will. Eine kleine Kraft kann uns offen machen für das, was Gott bei uns tut. Aufmerksam für das, was er vorbereitet. Und dann kann auch mit wenig Kraft, mit kleinen Mitteln, einiges zustande kommen. Zum Beispiel mit 5 Broten und 2 Fischen. Und darauf richtet sich auch unser Glaube, nicht auf unsere Kraft, auf unsere Frömmigkeit, sondern auf das, was Gott tut. Zum Beispiel auf Türen, die er aufmacht, und die kriegt niemand zu. Eine kleine Kraft. Der evangelische Theologe Eberhard Jüngel, ihr kennt seinen Namen, weil Bruder Spangenberg ihn öfter zitiert, sein Doktorvater, der sagt, wir glauben, in unserer Armut sind wir reicher, als wir wissen. In unserer Armut sind wir reicher, als wir wissen. Deshalb vertrauen wir auf das Evangelium von Jesus Christus und verlassen uns auf seine Kraft. Es gibt Menschen, die haben diesen Eindruck, ich habe nur wenig Kraft. Ich habe nur wenig Zeit, ich habe nur wenig Möglichkeiten, etwas für Jesus zu tun. Oder ich bin in einer Lebensphase, in der das gerade so ist. Mag sein, sagt Jesus, aber er öffnet ihnen Türen, durch die sie mit ihrer kleinen Kraft gehen können. Türen zu Gott, wo wir wieder Mut fassen können, wo Krankes heil wird, wo Verwundetes heilt, Türen zu anderen Menschen, Türen, wo man für andere beten kann, einen Brief schreiben, anrufen oder. In unserer Armut sind wir reicher, als wir wissen. Das ist das Erste, denn das Zweite, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine Tür vor dir gegeben, eine geöffnete, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Du hast mein Wort bewahrt. Du bist dabei geblieben. Natürlich gehört dazu, zuallererst mal das Wort Jesu kennenzulernen, es zu durchdenken, unsere Gedanken daran zu messen, das, was wir lehren, das, was wir tun, daran zu messen, es weiterzugeben. Du hast mein Wort bewahrt. Aber das ist mehr als durchdenken und verstehen. Bewahren im biblischen Sinne heißt tun. Tun, was Jesus sagt. In seinem Sinn leben. Am Schluss des Matthäus-Evangeliums gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag, den wir alle kennen. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist das gleiche Wort, halten. Lehrt sie das tun. Man könnte also auch übersetzen, du hast mein Wort gehalten. Und der junge Mann, der Jesus fragt, was soll ich tun, um ewiges Leben zu bekommen, dem sagt Jesus zuerst, halte die Gebote. Also halte die Gebote, da meint er nicht, lern sie auswendig, lern sie verstehen, sondern tu sie. Wieder dieses Wort. Also bewahren heißt die Praxis, die aus Jesu Worten folgt. Die Umsetzung in unser jetziges Leben. Und da haben die Philadelphia eben nicht gesagt, ja, tut uns leid, unsere Kraft ist im Moment ziemlich klein. Das ist unter den gegebenen Umständen nicht so richtig möglich. Das ist unter den gegebenen Umständen auch zu riskant. Für die war das tatsächlich riskant, sich zu Jesus zu bekennen. Sondern das haben sie getan, sagt Jesus. Das bescheinigt er ihnen. Und wenn wir so zugucken, wie Jesus eine Gemeinde einschätzt, dann kriegen wir mit, was ihm wichtig ist. Das ist ihm also wichtig. Und das hat auch Folgen dafür, wie er mit uns dann umgeht. Das lesen wir zwei Verse später. Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Warten auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Also Jesus sagt dieser Gemeinde, du hast mein Wort bewahrt, dann bewahre ich auch dich. Du hast mein Wort gehalten, dann halte ich auch dich. Du hast festgehalten an meinem Wort, dann halte ich auch fest an dir. Wie wir mit Gottes Wort umgehen, so geht auch Gott mit uns um. So hat vor 200 Jahren der schwäbische Theologe Johann Albrecht Bengel gesagt. Wie wir mit Gottes Wort umgehen, so geht Gott auch mit uns um. Jesu Worte lesen, lernen, leben. Wenn wir das tun, dann wird es wahrscheinlicher, dass Jesus uns eine offene Tür vor die Füße legt. Das zweite denn. Das dritte denn. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. In der Gemeinde in Philadelphia, da ging es nicht um die Frage, ist das so ein bisschen peinlich, wenn man sagt, ich gehöre zu Jesus oder könnte das jemandem unpassend erscheinen? In den folgenden Jahren gab es dort heftige Verfolgungen. Im Jahr 155 starben 11 Christen dieser Gemeinde als Märtyrer zusammen mit dem Schüler des Apostels Johannes Polycarp. Also das war dort schon richtig gefährlich. Und Jesus sagt, ihr habt mir die Treue gehalten, mit Worten, mit Taten, dort wo es einfach war, dort wo es schwer war, dort wo es ungefährlich war und dort wo es riskant war. Das ist es für uns im Moment glücklicherweise nicht. Das macht es einfacher, zu Jesu Namen nicht zu verleugnen. Andererseits ist vieles dann weniger eindeutig. Da gibt es dann nicht nur klar bekennen oder verleugnen. Solche Situationen gibt es auch, aber die sind nicht so häufig, sondern da gibt es so viele Zwischentöne, da gibt es so viele Stufen, auf denen man unmerklich nach und nach von der einen auf die andere Seite rutschen kann. Die Christen in Philadelphia, die waren da klar und Jesus sieht das und das hat Gewicht bei ihm. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich denke, für die Gemeinde, als sie dieses Sendschreiben dann erhalten hat, war das sicher sehr wertvoll, diese Einschätzung ihres Herrn zu hören. Und das war ja auch nicht das abschließende Urteil, das war eine Zwischenbilanz. Und so sagt er dann auch, bleibt dabei, bleibt bei diesen positiven Dingen. Vers 11, ich komme schnell, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Der liegt schon bereit, lasst euch den nicht nehmen. Du hast was, halte das fest, dass dir das nicht wegrutscht. Lass es dir nicht nehmen und lass es auch nicht einfach achtlos liegen. Geh weiter durch geöffnete Türen mit der Kraft, die du hast, wie groß oder wie klein auch immer die sei. Lebe weiter nach dem Wort Jesu und steh zu ihm, dort wo es leicht ist und dort wo es schwer ist. Du hast was, bleib dabei. Eine Zwischenbilanz, und wenn wir Jesus so über die Schulter gucken, wie er eine Gemeinde einschätzt, dann kriegen wir mit, was ihm wichtig ist. Und dann gehen wir wieder einen Schritt rüber, zurück an unsere Arbeit, an unsere Gemeinde und in unser persönliches Leben und können uns das dann nochmal angucken. Jesus kennt unsere Werke, die offensichtbaren und die im Verborgenen. Wie sieht es aus mit Türen, die er uns öffnet? Sehen wir welche? Sind wir aufmerksam? Probieren wir an der Klinke, ob die aufgehen? Und wie sieht es aus mit unserer Kraft? Ist die klein oder groß oder irgendwas dazwischen? Und ist uns das bewusst, dass eine große Kraft ohnehin auch nicht ausreicht? Und dass eine kleine Kraft für Gott kein Hindernis ist? Und dass er trotzdem erwartet, dass wir die einsetzen? Zum Beispiel, um durch eine Tür zu gehen, die er uns öffnet. Und bewahren wir sein Wort? Wo ist das so, dass wir tun, was wir von ihm wissen? Wo ist es noch nicht so? Und wo müssen wir uns erstmal wieder auf den Stand bringen, was das für uns bedeutet? Wo stehen wir dazu, dass wir zu Jesus gehören? Wo noch nicht? Solche Fragen kann man sich stellen, wenn man so zuhört, wie Jesus zu anderen spricht. Was würde er wohl sagen, wenn er hier reinkommen würde in unseren Raum und uns eine Zwischenbilanz gibt, direkt zu uns sprechen würde, direkt zur Gemeinde in der Beuthstraße, direkt zu dir? Was würde er uns raten? Da können wir nur raten. Das heißt, wir haben doch auch noch eine andere Möglichkeit. Wir können auch hören. Das gehört zum Gebet dazu. Und ich möchte uns einladen, das jetzt gleich zu tun. Eine Minute zu hören. Was sagt uns Jesus jetzt? Uns, mir persönlich, zu unserer Gemeinde, zu unseren Gemeinden. Lasst uns eine Minute stille sein und hören. Du hast was, sagt Jesus den Christen in Philadelphia und uns in der Beuthstraße. Halte fest, was du hast. Nochmal den Satz von Eberhard Jüngel. Wir glauben, In unserer Armut sind wir reicher, als wir wissen. Deshalb vertrauen wir auf das Evangelium von Jesus Christus und verlassen uns auf seine Kraft. Amen.